Ich möchte heute referieren über Grundwasser im Spannungsfeld konkurrierender Nutzung des Untergrundes. Jetzt sehen Sie hier so ein SFB-Zeichen, das ist ein Sonderforschungsbereich, den wir gerade eingeworben haben, wo wir uns mit Fragen des porösen Mediums beschäftigen. Und das hat wieder was mit Wasser zu tun, das werden Sie gleich merken. Zunächst darf ich Ihnen sagen, poröses Medium ist überall. Wenn Sie jetzt die Hand Ihres Partners oder Partnerin in der Hand halten, haben Sie poröses Medium in der Hand. Wenn Sie an mein Gehirn denken oder wenn Sie an Ihr Gehirn denken, meins hat bestimmt mehr Hohlräume als Ihres, dann ist das poröses Medium. Sowas rechnen wir, sowas machen wir. Poröse Medien und Strömungs- und Transportprozesse sind in Umweltsystemen, wo ich gleich darauf eingehen werde, relevant, sind relevant in technischen Systemen und biologischen Systemen. Hier sehen Sie mal ein paar Beispiele. Ich fange mal einfach an mit den Biosystemen, dass die Tumorausbreitung zum Beispiel in der Lunge, sowas untersuchen wir, Knochenstabilität, das ist was mit porösen Medien zu tun, das ist Gebäudephysik, wenn Sie mal die Schale dieses Gebäudes sich angucken, dann hoffentlich ist sie so optimiert, dass sie einigermaßen CO2-frei ist, die Schale und mit anderen Worten auch das gesamte Gebäude. Dann kommen wir mehr in den Umweltbereich. Das sind Energiespeichereinheiten. Hier einmal ein wichtiges Thema, wo wir intensiv dran arbeiten, ist die Versalzung. Das heißt, die ungesättigte Zone in dem Bereich, wo eigentlich die Pflanzen wachsen, wo wir von leben, haben wir ein großes Problem durch die Klimaveränderung. Wir haben höhere Temperaturen, das spüren Sie ja die letzten Tage intensiv. Wir haben eine höhere Evaporation und dadurch kriegen wir eine höhere Versalzung in das System und das System verkrustet, das heißt, der Untergrund wird separiert von der Atmosphäre. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie Niederschläge haben, werden die Niederschläge nicht mehr dem Grundwasser zugeführt. Es gibt starke Erosion, ist ein großes Umweltproblem. Okay. Das sind die Forschungsgebiete, die wir am Institut, an meinem Lehrstuhl, in unserem Lehrstuhl bearbeiten. Habe ich schon gesagt, das sind Biofragen. Hier geht es um die Tumorausbreitung im Gehirn. Das ist eine Simulation eines vaskularen Systems. Sie sehen gleich noch, im Grundwasser ist das ähnlich. Das sind technische Anwendungen hier. Das ist eine Brennstoffzelle. Das ist zum Beispiel Pflanzenwachstum, was wir versuchen zu untersuchen. Das hat auch was mit Grundwasser zu tun. Und da wollen wir heute drauf eingehen. Sie sehen hier mal den Untergrund. Und der Untergrund wird in vielfältiger Weise genutzt. Wir brauchen uns nur mal das Umfeld dieser Bibliothek anzugucken. Dann sehen wir das sofort. Hier werden zum einen Tiefgaragen gebaut. Hier wird ja auch ein großer neuer Bahnhof gebaut. Hier wird Wasser versickert. Hier wird Wasser gewonnen. Das heißt, mit anderen Worten, ist ein hochkomplexes System. Dieses komplexe System kann sehr homogen porös sein. Das heißt, wenn Sie mir ein Hemd sich angucken, wenn Sie mal das ins Licht nehmen, werden Sie feststellen, das ist sehr homogen. Aber in der Regel sind Untergrundsysteme sehr heterogen. Das ist zum Beispiel so ein heterogenes System, wo Sie einen Strömungsprozess drin sehen. Und das zeige ich Ihnen gleich noch, was das für einen Einfluss auf das Grundwasser hat. Last not least, die neue Herausforderung für den Untergrund und für uns ist Klimawandel. Was hat das mit Grundwasser zu tun? Das sage ich Ihnen gleich. Ganz einfach. Eins der Herausforderungen des Klimawandels ist, wie kriegen wir Energie gespeichert? Wie kriegen wir die erneuerbare Energie so gespeichert, dass sie für uns verfügbar ist? Nicht nur verfügbar in der Minute, nicht nur verfügbar am Tag, nicht nur verfügbar für die Woche, für Jahre, für Monate. Das heißt mit anderen Worten, wie können wir Energie, die wir durch Sonne oder Wind gewinnen, speichern? Das hat was mit Grundwasser zu tun, wo ich mich gleich mehr darauf konzentrieren möchte. Okay. Fangen wir mal an. Fangen wir an mit dem Untergrund. Wenn Sie Fragen haben, wenn irgendwas unklar ist, Sie können mich jederzeit unterbrechen. Sehen Sie das? Bitte. Was brauchen Sie davon? Bitte? Also grenzflächengetriebene Mehrphasenprozesse in porösen Medien. Frau Uhl hat das eben schon mal gesagt. Das habe ich schon mal eine Promotion drüber geschrieben, haben Sie recht. Das ist der Titel des SFBs, des Sonderforschungsbereiches und ein Schwerpunkt, Frau Uhl hat es auch eben gesagt, unseres Exzellenzclusters Simulation Technology. Okay. Schutzgüter im Untergrund. Ich habe mal versucht, alle aufzulisten. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Und ich hoffe, Sie sehen auch, wenn ich das so ein bisschen highlighte, das ist einmal Schutzgut Boden. Boden ist ganz wichtig, ich habe es eben gesagt. Pflanzenwachstum, Transfer des Wassers von der Atmosphäre zum Boden, zum Grundwassersystem. Dann haben wir das Schutzgut Wasser selber. Wenn Sie an Grundwasser denken, Grundwasser kann schnell kontaminiert werden. Es kann aber sehr langsam dekontaminiert werden. Warum? Die Fließpfade im Grundwasser sind relativ langsam. Sie haben einen Meter pro Tag, wo das Wasser in Regel sich bewegt, das Grundwasser sich bewegt. Wenn Sie da eine Kontamination haben, also eine Verschmutzung haben, dann ist es extrem aufwendig, dieses in irgendeiner Weise wieder zu reinigen, weil Sie keine Durchläufe haben, keine Prozessdurchläufe haben. Das nächste ist Kultur und sonstige Sachgüter. Ich denke, wir nutzen diesen Raum auch als, Sie haben es eben schon mal gesagt, als Kultur- und Sachgüterraum. Ich komme da gleich drauf. Konkurrierende Nutzung. Kommen wir zunächst zum Grundwasser. 20% des weltweiten Trinkwasserversorgung stammt aus Grundwasser. Dies entspricht ungefähr, lassen Sie sich die Zahl mal auf der Zunge zergehen, ungefähr 0,6% des weltweiten Wasservorkommens. Die Relation 20%, es sind sogar noch mehr, 25%. Und es sind nur 0,6% des Wasserangebotes, das wir hier haben. Deutschland, die Bundesrepublik, wir kriegen etwa 70% Süßwasser oder Trinkwasser stammen aus Grundwasser. Das hat mein Kollege, mein Vorgänger hier in Stuttgart, eruiert. Baden-Württemberg ist das teilweise noch mehr. Das heißt, das sind 75%. Wenn Sie nach Dänemark gehen oder nach den Niederlanden, mit der Infiltration sind es sogar 100%. Das heißt, Grundwasser ist die Versorgung, die sichergestellt werden muss, um ausreichend und der richtigen Qualität Wasser zur Verfügung, Frischwasser zur Verfügung zu haben. Okay. Da haben wir aber ein paar konkurrierende Partner, die damit kämpfen, auch Platz im Untergrund zu finden. Ich versuche Ihnen das mal an dieser Grafik ein wenig näher zu bringen. Einmal, das hatten Sie, glaube ich, schon eben angesprochen, die direkte Grundwasserkontamination. Das ist eigentlich ein altes Thema, das sind die sogenannten Altlasten. Wir haben große Altlasten, auch hier gerade in Baden-Württemberg. Gehen Sie nur mal zu einem großen Autohersteller, Richtung Süden, Daimler, dann wissen Sie, wenn früher die Autos gereinigt wurden, die Fettreste auf den Metallen, dann hat man CKWs genommen. CKWs sind chlorierte Kohlenwasserstoffe, hochkrebserregend. Ich kenne das noch selber. Mein Vater hatte eine kleine Werkstatt zu Hause, wo wir uns die Hände damit gewaschen haben. Schlimm genug. Und die dringen in den Untergrund ein und kontaminieren den Untergrund und sprich das Grundwasser. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir dekontaminieren können, chemisch, also mit chemischen Mitteln, mit mechanischen Mitteln, mit biologischen Mitteln etc. Wenn Sie an das Flugfeld denken in Böblingen, das hat, glaube ich, 15 Jahre gedauert und Millionen gekostet, um das einigermaßen den Untergrund zu dekontaminieren, um ihn dann baureif zu machen. Okay, ein zweites Thema, und das ist ein aktuelles Thema, wo ich gleich drauf eingehen werde, ist die Energiespeicherung. Energiespeichern kann man mechanisch, chemisch oder thermisch. Und ich werde auf Methan und Wasserstoff eingehen und das in Interaktion bringen mit Salzwasserinfusion und Grundwasser. Dann atomare Endlager. Wir sind die Generation, Entschuldigung, wenn ich das so richtig sehe, die diese Energie bewusst oder unbewusst im negativen oder positiven Sinne genutzt haben. Für zwei Generationen. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir für die nächsten 1000 Generationen diesen Müll in irgendeiner Weise sicher lagern. Ob das fair ist, können wir darüber diskutieren später. Das hat natürlich was mit Grundwasser zu tun. Ganz einfach, wir wollen Lagerstätten finden, die mit dem Grundwasser nicht interagieren. Warum? Denn wenn wir solche Lagerstätten nicht finden würden, würden wir über die Zeiträume, die notwendig sind, damit das Material abgeklungen ist, das sind nämlich 10.000 Jahre, langfristig Kontaminationen haben, die zunächst im Grundwasser sind, aber dann auch in die Biosphäre migrieren. Das heißt, wir müssen uns da Gedanken drüber machen, wie interagiert das? Das nächste, das ist ja ein heißes Thema und unser, ich darf das mal sagen, Freund, aber nicht gerade im positiven Sinne aus meiner Sicht, auf der anderen Seite des Atlantiks propagiert das ja sehr. Fracking. Fracking, was heißt das? Wir injizieren ein Frackfluid, das aus unterschiedlichen Stoffen besteht, und cracken den Untergrund. Und zwar Untergrund, das sind Kohle, alte Kohleflöze oder noch nicht gewonnene Kohleflöze oder Schiefergesteine. Und durch diesen Crack-Vorgang, Brechvorgang, mobilisieren wir Gas, das ist Methangas, und können das Methangas dann nutzen. Dadurch ist zum Beispiel was Positives, die CO2-Emission in den USA stark gesunken, weil das Methangas natürlich wesentlich umweltfreundlicher im Sinne des Verbrennungsprozesses CO2 freisetzt, als wenn sie Öl nehmen. Die Frage ist noch, jetzt komme ich wieder aufs Grundwasser. Es wird mit Freckfluid injiziert, das ist nicht immer umweltfreundlich. Wenn Sie wollen, können wir uns gleich über die einzelnen Komponenten, sind etwa 150, unterhalten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, kontaminiert das das Grundwasser? Wie kontaminiert das das Grundwasser? Hat einen Einfluss darauf. Last not least, wir denken immer, die tiefgelegene Erdwärme, sprich Geothermie, ist so umweltfreundlich. Ist sie auch. Was wir aber machen, wir machen das Gleiche wie hier. Wir fecken zunächst mal den Untergrund, um mehrere Flächen zu haben. Sie wissen das, wenn Sie eine kalte Hand haben und wenn Sie nur so ein kleines Pinnchen nehmen und wollen die kalte Hand damit aufwärmen, dann wird die Hand nie warm. Aber wenn Sie einen großen Handschuh haben, der warm ist, eine größere Fläche haben, die mit Ihrer kalten Hand interagiert, wird die Hand wesentlich schneller warm. Heißt mit anderen Worten, man reißt dort den Untergrund auf, um mehr Flächen zu haben, Oberflächen zu haben, damit man einen besseren Austausch hat, damit man effizienter dort Geothermie nutzen kann. Heißt, man nimmt dort auch natürlich Frackfluid. Und das Zweite, was ist, man macht das in tiefen Systemen, wo das Wasser salzhaltig ist. Und die Frage ist, das zeige ich Ihnen gleich, ob das salzhaltige Wasser auch in die Oberfläche, also zu dem Grundwasser, oberflächennahen Wasser migrieren kann. Last not least, das hören Sie hoffentlich, oder denke ich zumindest an meiner Aussprache, ich komme nicht aus dem Schwabenland, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus dem Pott, wie man bei uns sagt. Und das ist ein großes Problem, ist die Schließung alter Kohlebergwerke. Da wollen viele im Süden nichts mehr von wissen, sie haben aber gut davon gelebt, wenn ich das mal aus meiner Ruhrgebietssichtweise sagen darf. Alle Zechen, das wissen Sie, stand jetzt gerade im Neuen Spiegel, in der Zeit auch ein großer Artikel, sind geschlossen. Was bedeutet das? Super, alles dicht. Das Problem ist nur, diese Zechen waren früher Wetlands. Das heißt, der Grundwasserspiegel war bis Oberkante des Bodens. Das heißt, diese ganzen Zechen sind trockengelegt worden. Das sind Riesenpumpsysteme gebaut worden, um das Wasser über Vorflute abzuführen. Jetzt ist kein Geld mehr da. Was macht man? Man legt diese Zechen still. Langsam steigt der Grundwasserspiegel an. Und der Grundwasserspiegel, der steigt an, das ist ja nicht so schlimm. Dann flutet er die alten Zechen. Und was natürlich gewesen ist, in den letzten 150 Jahren sind nicht gerade immer umweltfreundliche Materialien verwendet worden. Da sind zum Beispiel hohe Dioxinrückstände. Sie wissen, das ist eigentlich das toxische Element, was wir bei uns in der Umwelt haben können. Und die migrieren langsam Step für Step aufwärts. Sie sehen das hier. Und migrieren natürlich auch in das Grundwassersystem. Was kann man da tun? Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen motiviert, dass der Untergrund nicht nur aus dem Grundwasser besteht, sondern wir großes Interesse haben, den Untergrund auf vielfältige Weise zu nutzen. Das sehen wir ja hier auch in Stuttgart. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das analysieren? Was ist schwierig daran? Und wo sind die neuen Herausforderungen? Ich möchte zunächst noch mal kurz zusammenfassen. Also anthropogene Eingriffe im Untergrund, habe ich gesagt, Bergbau, Förderung fossiler Rohstoffe, Landwirtschaft, Bodenversalzung als Folge von Bewässerung, Industrie, Bauwerke etc. Dann die künftige Nutzung des Untergrundes ist Trinkwassergewinnung, ganz klar, Geothermie, Bergbau, fossile Rohstoffe, Endlager von radioaktivem Abfall, Gasspeicherung, CO2, Erdgas, Methan, Wasserstoff. Wir wollen unter Umständen Untergrund mechanisch nutzen für die Energiespeicherung, indem wir das Gas komprimieren, es im komprimierten Zustand in den Untergrund injizieren und dann, wenn wir die Energie brauchen, dieses komprimierte Gas zu Turbinen wieder zurückführen. Zeige ich Ihnen gleich. Was hat das mit dem Untergrund zu tun, mit dem Wasser, mit dem Grundwasser zu tun? Okay. Warum das alles? Warum sind das die neuen Herausforderungen? Das ist, glaube ich, Ihnen klar und ich hoffe, Sie glauben mir auch, weil jetzt werde ich wieder politisch. Einige Herren auf dieser Welt glauben das ja nicht. Treibhauseffekte, but it's not a bug, it's really a feature. Woran liegt's? Durch Menschen hauptsächlich verursachte Treibhausgase sind CO2, Methan und NO2. Vielleicht ganz kurz, damit Sie es einordnen können. CO2, wir rechnen alles in CO2-äquivalente Größen um. Methan ist aber wesentlich aggressiver als CO2 im Sinne des Treibhausgases. Das ist Faktor etwa 20 bis 24 Mal. Das heißt, wenn Sie 1 Gramm Methan haben, ist das 24 Mal mehr aktiv als 1 Gramm CO2. Dass man sich das auch klar macht, wie die Interaktionen da sind. Okay, das ist die Kurve, die die CO2-Migration in die Atmosphäre beschreibt. Das hat 1850 gestartet. Weiß einer von Ihnen, warum das 1850 gestartet ist? Das war der gute Herr Watt. Die Geschichte kennen vielleicht einige. Ich war 2015, habe ich so eine kleine Weltreise gemacht, konnte überall nette Vorträge halten. Ich war auch in Schottland und habe dann gesagt, mein Gott, 1850, der Brite Watt hat die Dampfmaschine entwickelt. Das gesamte Auditorium war gegen mich, weil sie haben mir kurz erklärt, dass das ein Schotte ist und kein Brite und schon lange kein Engländer. Okay, das war also der Schotte. Und Sie sehen, durch die Anwendung, durch das Verständnis von Combustion-Verbrennungsprozessen ist die CO2-Migration in die Atmosphäre gerade angestiegen. Zurzeit stammen mehr als 80% der weltweit Primärenergieversorgung aus fossilen Brennstoffen. Das heißt, aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Das muss man sich klar machen. Das ist der Grund. Das heißt, Treibhauseffekte und wichtige anthropogene Einflüsse, Kohlendioxid ist das, wo wir alle mit rechnen, mengenmäßig das Bedeutendste, vor allem aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe. Okay, das habe ich kopiert und dankenswerterweise hat die Patricia mir das übersetzt. Ich habe nämlich eigentlich nur noch englische Folien, das ist leider eine große Schwachstelle, tut mir leid. Das ist das IPCC und die haben diesen Satz geprägt, das wissen Sie ja. Und das heißt, der Großteil des seit Mitte des 20. Jahrhunderts beachteten Anstiege der globalen Durchschnittstemperatur ist sehr wahrscheinlich auf den beobachteten Anstieg der anthropogenen Treibhauskonzentrationen zurückzuführen. Das heißt, aus den Verbrennungsprozessen. Okay. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel und dann kommen wir wieder aufs Grundwasser zurück. Das sind Treibhauseffekte, einige Zahlen zu Kohlenstoffkreislauf, damit Sie ein Gefühl da kriegen, was wir da tun wollen und was das für eine Herausforderung ist. Das sind hier, also globale Masse in Kohlenstoff ist etwa, entspricht dieser Zahl. 99% sind in der Lithosphäre, 60 Millionen Gigatonnen in Sediment, Carbon etc. Und das ist das, was wir nutzen. Also 4.100 Gigatonnen, das ist Kohle, Erdgas und Öl, wird freigesetzt und stört das Gleichgewicht. Das ist das, was wir zusätzlich durch Verbrennungsprozesse in die Atmosphäre bringen. Okay? Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie das mal, ich habe das mal umgerechnet für das Kohlekraftwerk Altbach, das ist bei Esslingen. Ich hoffe, es kommt keiner aus Esslingen. Kommt einer aus Esslingen? Glück gehabt. Okay, wird jetzt auch keiner sagen. Bei Esslingen oder Plochingen, die produzieren 2,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Okay, dass Sie mal Zahlenbeispiele haben. Okay. Warum geht's jetzt? Warum müssen wir das hinkriegen? Und was müssen wir dafür tun? Das ist ein Bild, was ich von meinen Kollegen aus Princeton bekommen habe. Sie sehen hier eine Zeitskala und hier die Gigatonnen CO2-Ausstoß in Größenordnungen. Okay? 1950, als das erste Mal gemessen wurde, da haben wir 6 Gigatonnen pro Jahr emittiert, in die Atmosphäre emittiert durch Verbrennungsprozesse. Sie sehen diese Linie hier, das ist 2004, das ist das sogenannte Kyoto-Abkommen, nicht Kyoten, ne? Abkommen, wo einige Länder unterschrieben haben, viele, einige nicht, Sie wissen wir ja nicht. Und man hat sich geeinigt auf 2 Grad Anstieg der Erderwärmung und nicht mehr. Das ist diese Linie hier. Dann hat man gesagt, man müsste eigentlich diesem Plateau folgen, um dann, wenn man das macht, wirklich dieser roten Linie zu folgen. Das ist etwa Paris. Wo sind wir jetzt? Was schätzen Sie? Na, wir sind jetzt hier. Wir haben etwa 34, wir sind schon ein bisschen weiter, wir haben schon 35 Gigatonnen CO2 stoßen wir zurzeit pro Jahr aus. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Anstieg. Ich habe mal versucht, hier einen Gradienten einzuzeichnen. Wenn wir diesem folgen, dann werden wir die 2 Grad, die 3 Grad, die 5 Grad und die 7 Grad nicht einhalten. Was die Kollegen aus Princeton gemacht haben, die haben mal diesen Anstieg, den wir eigentlich nicht haben müssten, in grün gezeichnet. Grün ist die Farbe der Hoffnung, sehen Sie sofort. Und haben das mal in Tortenstücke oder Keile umgerechnet. Das ist immer ein Keil, etwa 100 Gigatonnen. Jetzt die Frage an Sie, ans Publikum, die Publikumsfrage. Wenn ich alle Kohlekraftwerke schließen würde, wie viel dieser Keile würde ich dann diesen grünen Bereich reduzieren? Das ist eine Frage an Sie, ich möchte eine Antwort vorlegen. Sonst mache ich nie weiter. Bitte? Weltweit. Weil wir ja immer sagen, die Chinesen sind die Schlimmsten, sage ich einfach mal weltweit. Sie sind wirklich sehr gut ausgewiesen, 1,5 Keile, wenn alles gut läuft, maximal. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen alle Technologien, die wir zur Verfügung haben, einsetzen, um dieses zu reduzieren. Also nur mit Kohlekraftwerke schließen wird es nicht gehen. Okay. Ganz kurz noch, das sind die erneuerbaren Energien in Deutschland 2016. Von den Zahlen her 12,6 des deutschen Primärverbrauches stammt aus erneuerbaren Energien und 31% der elektrischen Energie. Okay. So, das zeigt so ein bisschen, wo wir hin müssen. Wir sind jetzt hier, das ist Paris, sehen Sie. Wir müssen auf die 2-Grad-Linie, wir müssen hier hin. Und hier sehen Sie mal die Veränderungen. Ich mache das einfach nur mal, weil wir ja in der Mobilitätsstadt Stuttgart sind, wo große Autounternehmen ihren Sitz haben. Zurzeit fahren wir etwa 1,3 Meter mit alternativen Antrieben, die bestückt werden mit alternativer Energie. 1,3 Meter. Wir müssten 150 Meter fahren, um 2040 dieser Kurve folgen zu können. Sie wissen, was das ist, ne? Das Faktor 100 etwa. Das ist gigantisch. Sie können sich die anderen Zahlen auch mal angucken. Ich will da nicht weiter darauf eingehen. Sie sehen also, das ist eine Riesenherausforderung. Und was wir beschlossen haben, also die Bundesrepublik, ist erneuerbare Energie in Deutschland 35% 2020 und 80-100% 2050. Schaffen wir das 2020? Sie wissen ja, die Vereinbarung der Großen Koalition war, das schaffen wir nicht. Okay, aber wir arbeiten dran. Ich möchte das gar nicht bewerten, ich sage nur, Sie schaffen es nicht. Anlage zur Energiespeicherung, Verfügbarkeit der Erneuerbaren hängt von vielen Faktoren ab, Wetter, Klima etc. Überschüsse, Versorgungsspitzen müssen durch Deckung von Versorgungslücken gespeichert werden. Sie können sich das es gibt eine Webseite von der Leipziger Energieagentur, die können sich das mal angucken. Wir produzieren teilweise, wenn wir einen sonnigen, windigen Tag haben, mehr als 100% unserer Energie, die wir brauchen. Und wie viel nutzen wir? Sie sehen, elektrische 35%, gesamt etwa 13%. Das heißt, das können wir nicht nutzen, weil wir es nicht speichern können. Okay. Zusammengefasst, das ist so eine Ganglinie, das könnte Stuttgart sein, das könnte auch Los Angeles sein. Das ist die Spitze, etwa 2, 3 Uhr. Das ist das Minimum, das ist das Maximum. Das können Sie vorhersagen, ist gar kein Problem. Das ist eine Windanlage aus der Ostsee. Das können Sie aber auch woanders hernehmen. Das sind die fluktuierenden Energieerträge, die Sie kriegen über Windanlagen. Das heißt, die Frage ist, wie kriegt man das dahin? Frage, das kann man nur durch Energiespeicherung hinkriegen. Okay. Allgemein darf ich zusammenfassen, Umwandlung von Energie zum Beispiel in Gas, das zeige ich Ihnen gleich. Und wenn man dann dieses Gas wieder nutzt im Verbrennungsprozess, hat man einen geschlossenen CO2-Kreislauf. Das wäre eine der Möglichkeiten. Die Standardfrage zu diesem Thema ist, wie effizient ist das? Weiß das einer von Ihnen? Liegt etwa bei 40%. Das heißt, in etwa der Größe eines hocheffizienten Kohlekraftwerks. Okay. Es gibt zwei Speichermöglichkeiten. Speicher in Kavernen oder anderen Hohlräumen im Untergrund. Kunstbrüche-Hohlräume, Zylinder, Gasinhalte, unterschiedlicher Kiesgase etc. Und dann gibt es das poröse Medium, den Untergrund, den Aquifer, wo wir unser Grundwasser haben. Das heißt, die Frage ist, können wir das da speichern? Was bedeutet das eigentlich? Gucken wir uns das an. Also, wir brauchen eine flexible Stromversorgung. Das Energiesystem muss flexibel werden, um der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien entgegenzukommen. Okay, speichern. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten des Speicherns. Das habe ich eben schon mal gesagt. Wir können es chemisch speichern, über Reaktionsprozesse. Wir können es mechanisch speichern. Wir drücken das Gas zusammen und drücken das gepresste Gas dann in das Grundwassersystem. Oder wir können es umwandeln in sogenanntes Windgas. Wir nennen das Green Gas dann, in Methan oder Wasserstoff. und können dann Methan oder Wasserstoff im Untergrund speichern. Die Autoindustrie würde sich freuen, wenn wir Wasserstoff im Untergrund speichern könnten. Warum? Dann könnten sie Brennstoffzellen einsetzen und könnten die gesamte Infrastruktur nutzen. Was ist der Nachteil von Wasserstoff? Frage an Sie wieder. Ach, das ist gefährlich, ist eine Sache. Sie wissen, Zeppelin, Bums, richtig, haben Sie recht, es ist hochexplosiv. Aber es hat noch einen ganz anderen Nachteil. Ja, bitte? Leicht ist es auch. Die Energiedichte ist nicht ganz so hoch, das stimmt, aber die ist nicht so schlecht. Das Kritische ist, das Atom eines Wasserstoffs ist extrem klein. Das Molekül eines Wasserstoffs ist extrem klein. Das heißt, wenn Sie Ihren normalen Autotank mit Wasserstoff betanken würden, nach 10, 12 Tagen wäre der Tank leer, weil das über die Wand in die Umwelt diffundiert wäre. Dumm. Wenn die Wand nicht mit Wasser gesättigt wäre, heißt jetzt, wir müssen Systeme finden, wo über der Speicherung dieses Wasserstoffes Grundwasser ist, denn dann kann es nicht entweichen, sondern da müsste sich das zunächst mal in das Grundwasser lösen. Das ist nur gering. Und müsste dann mit dem Grundwasser transportiert werden. Das ist unmöglich. Das heißt, man müsste Aquifere finden, wo viel Grundwasser drin ist und wo das dann darunter gespeichert werden kann. Wollen Sie so ein Wasser noch trinken? Ah, ich merke schon, Sie sind kritisch. Wir wollen natürlich alle erneuerbare Energien haben, aber wir sind kritisch. Ich bin es ja selber auch, aber gucken wir mal, ob wir das gleich hinkriegen. Dann könnte man das auch noch in Methan umwandeln. Das heißt, man nimmt Wasserstoff, man nimmt zunächst mal alternative Energie, macht Elektrolyse, kriegt Wasserstoff, lässt Wasserstoff mit CO2 reagieren, zeige ich Ihnen gleich, kriegt Methan und kann dann Methan wieder verbrennen. Das heißt, das entspricht einem CO3-neutralen Kreislauf dann. Okay. So. Ich habe gesagt, Druckluft, Energiespeicher. Das heißt, die Verdichtung der Luft erzeugt Wärme, die Luft ist nach der Kompression wärmer. Expansion benötigt Wärme, wird keine zusätzliche Wärme zugeführt, wird die Luft nach der Expansion wesentlich kälter. Das ist die Idee. Man nutzt also die Kompressierung des Gases mechanisch, um Energie zu speichern. Das kann man adiabatisch, dibatisch oder isotherm machen. Das hängt darauf an, wie das System gestaltet ist. Das Zweite, ich habe das angedeutet, das ist Methan als Windgas. Wir nennen das Green Gas. Die Amerikaner nennen Fracking Gas, Green Gas. Sie sehen schon. Das Wording ist manchmal unterschiedlich. Habe ich eben gesagt, bei hohen Temperaturen, hohem Druck kann Reaktion erzeugt werden. Ich erzeuge dann Methan. Das Methan kann ich dementsprechend speichern. Okay. So, wo kann ich es speichern? In Kavernen, hatte ich gesagt, und im porösen Medium. Hier. Erschlossene Gasspeicher oder in Aquiferen. Beispiel. Ist in Kavernen, das ist ein Salzdom zum Beispiel. In Norddeutschland gibt es solche Teilchen, riesengroß, sind ausgespült, wird heute schon Gas gespeichert. Das ist ein relativ guter Schutz, weil hier Salz drum liegt und Salz ist relativ undurchlässig. Das heißt, man kann das Gas vom Grundwasserleiter trennen. Eine weitere Idee ist, das im Untergrund zu speichern. Man muss es im Untergrund speichern, zeige ich Ihnen gleich, wenn man das hinkriegen will. Da braucht man einen sogenannten Caprock. Das heißt, das muss ein relativ undurchlässiges Material sein und es muss wassergesättigt sein, damit das Gas nicht nach oben durch die Gravitation, in dem Fall die Auftrieb, migrieren kann. Okay? Ist ja dumm, wenn Sie den Wasserstoff da unten speichern und nach 5 Jahren blubbert es Ihnen im Garten raus. Sie freuen sich vielleicht, dann bauen Sie sofort Ihre Heizung da dran, dann kriegen Sie das günstig, aber ich weiß nicht, ob das so umweltfreundlich wäre. Okay. Um Ihnen die Dimensionen zu verdeutlichen, ich habe jetzt nicht den Kölner Dom genommen, sondern in Ulmer, klar. Und Sie sehen, das ist die Größe, die ich hier aufgezeichnet habe. Und das ist etwa der Dom. Sie sehen, Sie brauchen Riesenmengen. Ich habe das versucht, mal am Bodensee Ihnen klarzumachen. Ich zeige Ihnen das jetzt. Das sind die Speichermöglichkeiten, Wasserstoff, gepumptes Wasser oder adiabatisch, diese Kompression, die ich gezeigt habe. Das ist die Kapazität, die wir brauchen. Das ist das Volumen, das wir brauchen. Das heißt, wenn wir Pumpspeicherkraftwerke nutzen würden, wir brauchten etwa 74 Terawattstunde. Und was wir zurzeit darstellen können, wenn wir alle Möglichkeiten nutzen, ist etwa diese Zahl. Sie sehen also, das geht nicht so ganz. Das wenn Sie auch am Schluchsee und wo auch immer das bauen oder in der Schwäbischen Alb, das reicht nicht. Das sind die Kavernen. Wir haben 85 Kavernen, die sind alle ausgenutzt. Wir brauchen aber etwa 600, um dieses Volumen zu speichern, wenn wir Wasserstoff speichern wollten. Sie sehen, riesig. Ich habe das mal mit dem Bodensee gemacht, mit dem Schwäbischen Meer. Das heißt, der Einsatz gepumpten Wassers oder CO2 ist vollkommen unrealistisch. 106 Kubikkilometer gepumpte Speichervolumen entsprechen dem doppelten Volumen des Bodensees. Ich hoffe, Sie haben eine Ahnung, um was es hier geht, was das für eine Herausforderung ist. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo wir es denn speichern können, wo wir denn genug Platz haben. Wir glauben, wir alle im Untergrund haben wir Platz genug. Da ist so ein bisschen Grundwasser, da bauen wir noch einen Bahnhof rein und da bauen wir ein paar Tunnel rein. Ich habe ja gerade im Neuen Spiegel gelesen, in London ist es so, die Jungs, die etwas Reicheren, kaufen sich eine Villa und bauen dann unter der Villa 3, 4, 5 Mal so groß die Villa nochmal ab durch Swimmingpools etc. Also da nutzt man den Untergrund schon sehr intensiv. Okay, das war jetzt zynisch. Was ist eine gute geologische Speicherstätte? Ich habe jetzt die Schweiz genommen. Wissen Sie warum? Die ist neutral, ist kein Mitglied der EU, ist nicht verfeindet mit Trump, ist freundlich. Nein, ich bin da involviert, deswegen habe ich diese Karte genommen, keine Sorge. Es muss zugänglich sein, die Kapazität muss da sein, die Injektionsfähigkeit muss da sein. Jetzt sehen Sie die Schweiz, Sie sind vielleicht vertraut mit der Schweiz. Dieser Bereich der Schweiz geht nicht. Der ist so durchklüftet, dass das Gas sofort, die Speicher sofort wieder migrieren würde. Das heißt, der Bereich steht Ihnen zur Verfügung. Das Problem ist, in diesem Bereich kriegen die meisten Schweizer Bürger Wasser aus Grundwasser. Das Zweite ist, es werden, das wissen Sie vielleicht, 1 oder 2 atomare Endlage gebaut in der im Nordzürich und Südzürich. Es wird für CO2-Speicherung genutzt. Es werden Tunnelsysteme gebaut. Es wird für Geothermie genutzt und es soll demnächst für Energiespeicherung genutzt werden. Sie sehen also den Konflikt. Warum ist das so? Was braucht man? Innerhalb der Speicherformation gibt es klar definierte Trapping-Mechanismen. Wie kann so ein Gas gehalten werden? Jetzt habe ich leider keine Experimente mitgebracht. Das heißt, mit anderen imporösen Medium, wenn Sie ein bisschen Wasser drin haben, können Sie Gas halten, können Sie Gas festhalten, dass man das also wirklich speichern kann. Dann können tief genug gespeichert werden, um überkritisch zu sein. Was heißt das? Weiß das einer von Ihnen? Haben wir einen Thermodynamiker unter uns hier? Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Wenn wir Gas speichern würden, okay, Luft, dann brauchen wir wesentlich mehr Volumen, als wenn wir das Gas so zusammendrücken, als wenn es flüssig wäre. Wissen Sie, Wasser hat etwa eine Dichte von 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. 1000. Gas hat 1, das heißt, das tausendfache Volumen brauchten Sie, um die gleiche Menge in Gas zu speichern. Also versuchen wir, das Wasserstoff und Methan so zusammenzudrücken und so einen tiefen Untergrund zu speichern, dass wir weniger Volumen brauchen. Okay? Dass wir also sicherstellen, dass das super überkritisch ist. Das heißt, das müssen wir sicherstellen, denn wenn das Gas wieder nach oben migriert, nimmt der Druck ab. Weil da weniger Wasser draufsteht, nimmt der Druck ab. Und wenn der Druck abnimmt, dann kann es sein, lokal wird es von dem sehr dichten Material wieder ins Gasförmige übergehen. Das heißt, es braucht schlagartig tausendfach mehr Volumen, erstens. Und zweitens, wenn es dann wesentlich leichter ist, dann wissen Sie das auch, dann will es viel schneller nach oben, weil die Buoyancy, die Auftriebskraft wesentlich größer ist. Okay, dann das Deckgestein sollte undurchlässig sein. Keine Wegbarkeiten oder über unverschlossene Brunnen dringen in das Deckgebirge ein. Das sieht gut für uns aus. Wissen Sie warum? Weil wir keine Erdölindustrie haben. Weil wenn Sie in die USA und Kanada gehen, da gibt es einen tollen Fall in Alberta, das sieht aus wie ein Schweizer Käse. Die haben tausende von Bohrungen gemacht, um Erdöl zu gewinnen. In Texas ist das genauso. Das heißt, die haben so viel gebohrt, da ist nichts mehr dicht. Die können gar nichts machen. Das ist noch gut bei uns. Okay. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zum Punkt. Beispiel. Jetzt wollen Sie einmal Gas speichern hier, habe ich hier CO2, und Sie wollen Geothermie machen. Sie haben hier ein Grundwassersystem und hier haben Sie eine Störungszone. Als Beispiel. Ich zeige Ihnen gleich ein Experiment dazu. Heißt, hat das Einfluss auf das hier? Das heißt, wenn ich Gas speichere, kriege ich dann weniger oder mehr Geothermie? Energie, Erste Frage. Zweite Frage. Wenn ich speichere, verändere ich dann das Regime, dass unter Umständen Salzwasser nach oben steigen kann, gegen die Gravitation ins Grundwasser. Was meinen Sie? Kann das? Bestimmt. Sie sind so pessimistisch. Ich bin nicht pessimistisch. Na, ist doch voll optimistisch. Ach, immer optimistisch sein, versuchen Lösungen zu finden. Das ist richtig. Genau, das gucken wir nicht nur die geologischen. Nicht nur, das zeige ich Ihnen beim Beispiel. Sie haben recht. Also, was ist? Wir müssen uns Gedanken machen über sogenannte Footprints. Heißt mit anderen Worten, wir müssen uns angucken, wie weit breitet sich denn zum Beispiel diese Fahne an Gas aus gegenüber der Fahne der Geothermie, der thermischen. Da müssen wir uns überlegen, wie groß ist der Druck? Wenn der Druck größer wird, was heißt das? Wenn der Druck hier größer ist als da, dann geht es nach oben. Also passiert da irgendwas. Das heißt, wir müssen uns überlegen, kann da Salz mit nach oben transportiert werden? Denn je tiefer wir in den Untergrund gehen, desto salzhaltiger wird das Wasser. Wenn wir salzhaltiges Wasser nach oben pumpen, kontaminieren wir unser Grundwasser. Okay, gucken wir uns das mal an einem Beispiel, was wir untersucht haben. Das hat die Lena Walter bei uns gemacht, die bei uns promoviert hat. Das ist ein mögliches System in Norddeutschland, ist das größte Grundwassersystem. Das heißt, hier oben ist ein Grundwasserdeckel drauf. Das ist das System, wo wir speichern wollen. Hier sollten 2,5 Millionen Tonnen über 10 Jahre gespeichert werden. Und hier hat man injiziert, hier, und hier hat man extrahiert. Und hier ist ein geologisches Fenster drin. Das heißt mit anderen Worten, hier ist ein Loch im Deckel. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist die Fläche, die man braucht, um das zu speichern. Okay? Das ist der Druck, der größer geworden ist. Sie sehen das hier. Und hier ist das Loch. Was bedeutet das? Wenn jetzt das Fenster, unser Fachmann für Geologie, wenn jetzt das Fenster da wäre, habe ich einen Druck. Das heißt mit anderen Worten, das salzhaltige Wasser wird nach oben steigen. Das zeige ich Ihnen in einem kleinen Experiment hier, was wir für die Studis gemacht haben. Ich glaube, es funktioniert auch. Ja, dauert ein bisschen. Geduld. Läuft's noch? Oh. Das ist also gespanntes System. Das heißt, der Druck ist hier größer als da. Das ist der Deckel. Das ist so ein Lehmboden. Und hier ist ein Window, ein Loch drin. Wir haben hier einen Tracer injiziert, also einfach einen Farbstoff. Okay? Und was passiert mit dem Farbstoff? Wir haben eigentlich einen Grundwasserstrom von hier nach da. Aber durch die Druckdifferenz migriert es und kann dann langsam in das Grundwassersystem migrieren. Sehen Sie das? Das heißt, der Druck darf nicht so groß werden hier, dass ich gegen die Gravitation einen Auftrieb bekomme, um den Grundwasserleiter zu kontaminieren. Okay. Frau Uhl hat das ja eben schon mal gesagt. Wir sind leidenschaftliche Modellierer. Ich zeichne jetzt so ein bisschen Modellierung, wenn ich das noch darf, um Ihnen dann nette Beispiele zu zeigen. Also, jetzt bin ich mal optimistisch im negativen Sinne. Sie werden gleich sehen, wie ich das meine. Also, Leakage zur Oberfläche. Es kann sein, dass es die Oberfläche migriert. Leakage zum Grundwasser. Das Grundwasser wird dadurch kontaminiert. Das heißt, mit anderen, wir haben eine Grundwasserkontamination. Leakage von Salzwasser. Das heißt, wenn das Salzwasser nach oben steigt, was ich gerade gezeigt habe, heißt das auch wieder, dass ich eine Migration habe vom Salzwasser, ich kriege eine Grundwasserkontamination. Ich habe mechanische Veränderungen. Das heißt, wenn ich viel speichere, kriege ich einen Überdruck. Das sind die sogenannten seismischen Erdbeben. Kennen Sie aus Basel? Kennen Sie vielleicht auch aus anderen Bereichen? Da wurde Geothermie technisch gefrackt. Und da gab es sogenannte Mini-Events. Und durch diese Mini-Events entstanden kleine Erdbeben. Sie wissen das in Basel, seitdem ist die Geothermie der Tod. In anderen Bereichen ist das auch so. Hat natürlich Einfluss auf den Grundwasserkörper, weil sie dadurch Wirksamkeiten bekommen, die dann zu Migrationsprozessen führen. Okay. Für die, die kein Interesse an Modellierung haben, die können sich jetzt zwei Minuten ausruhen. Die Interesse daran haben, die müssen jetzt fein aufpassen. Also, worum geht's? Wir wollen das speichern. Wir wollen das so speichern, dass wir es täglich, wöchentlich oder für saisonal wieder rauskriegen. Okay? Und das soll nicht das Grundwasser beeinflussen, das ist der Grundwasserleiter hier. Das heißt, wir haben komplexe Systeme. Wir wollen injizieren in Abhängigkeit der jeweiligen Energie Menge, die zur Verfügung steht. Das sind starke Fluktuationen. Wir haben zum Beispiel einen Sonnendach, wir haben auch einen Speicher zu Hause, aber es scheint nicht immer die Sonne, Sie wissen das. Also wie speichert man das? Das sind hochkomplizierte Mehrphasen, Mehrkomponentenprozesse. Ich habe mir extra so ein Glas hier eingeschüttet. Schade, funktioniert nicht. Vielleicht geht's. Sie sehen, das ist Wasser, das ist Gas und normalerweise, habe ich zu früh eingeschüttet, steigen Gasbubbles auf hier. Das heißt, das ist ein Mehrphasenfluidsystem. Dann, die Prozesse ändern sich, sind instabile Prozesse und die Geologie ist zum Teil nicht ganz bekannt. Okay, was ist zu tun? Für die, die ein bisschen interessiert sind, wir entwickeln Modelle, wo wir versuchen, solche Lösungen zu finden. Für die Experten hier, wir machen adaptive Systeme, wir machen mehr Physik. Das heißt, lokal haben wir mehr Physik als global. Wir versuchen vertikal das zu vereinfachen und wir versuchen in analytische Lösungen zu integrieren. Okay, ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz. Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie das alles, die gesamte Komplexität berechnen würden, wir haben ja den schnellsten zivilen europäischen Rechner in Stuttgart stehen, an der Uni stehen, der würde nicht ausreichen. Das heißt, wir wollen ja Endsimulationen machen, um Unsicherheiten und Risiken abzuschätzen. Heißt, was machen wir? Wir rechnen hier wesentlich komplizierter als hier und nesten dann das Hochkomplexe dynamisch in das Nichtkomplexe. Das nennt man additive Multiscale Multiphysics, mehrdimensionale Strategie. Okay, ich gucke mal auf die Uhr. Haben Sie noch 5 Minuten, 10 Minuten Geduld? Auf jeden Fall. Sie haben es gesagt, Sie sind verantwortlich, wenn die anderen gleich sagen, nein. Okay, die Lösungsstrategie sehen Sie hier, vereinfachte Systeme. Wir versuchen das in mehr Komplexität und mehr Physik zu integrieren. Okay, das ist mein Lieblingsbild, werden Sie gleich sehen. Das heißt, das ist der hochkomplexe Bereich, das ist die hochkomplexe Geologie, die wir verstehen müssen, um das wirklich zu analysieren. Wir sind ja positiv. Das heißt, wir müssen das mit denen kombinieren. Was machen wir? Wir versuchen, adaptive Gitter zu machen. Wir passen die Physik an, die Modellierung an. Wir machen Multiscale, das heißt, wir bauen unterschiedliche Skalen von Komplexität ein. Wir bauen unterschiedliche Komplexität von Prozessverständnis ein. Das heißt, hier ist die Komplexität der Prozesse wesentlich größer als hier. Wir versuchen, im Fernfeld nicht mehr dreidimensional zu denken, sondern nur noch zweidimensional, falls möglich. Und in der Zeitrichtung versuchen wir, mal direkt, mal indirekt zu rechnen. Okay, das ist ein Modellierung, ein Open-Source-Simulator. Mein Kollege Bernd Flemisch ist der große Meister da. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie mal auf den Webseiten. Und wenn Sie Interesse haben, sowas mal zu rechnen, sagen Sie uns Bescheid. Okay, wir freuen uns. Das sind immer die Kollegen, die das gemacht haben. 2 Doktoranden, der Markus und der Benjamin, Benjamin Feigling und Markus Wolf. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, Beispiel zeige ich Ihnen, buntes Bild. Und dann sehen Sie das sofort. Adaptive Raster mit Multiscale-Ansätzen. Heißt mit anderen Worten, hier rechnen wir ganz fein und im Umfeld rechnen wir ganz grob. So schnell wie möglich. Das mache ich mal kipplich, war weg. Multiphysics heißt, wir rechnen hier komplex und hier weniger komplex. Ich habe einen kleinen Film hier. Das heißt, die Komplexität wandert mit dem System mit. Das zeige ich Ihnen mal. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, so wollte ich es nicht. Bitte? Nee, wenn Sie das adaptiv machen, das müsste eigentlich funktionieren hier. Und? Es hat funktioniert. Tut es auch. Versuchen wir, den Fehler überall gleich zu machen. Das ist entscheidend. Dafür machen Sie adaptive Verfahren. Wenn Sie nämlich einen Error Estimator haben, können Sie es nicht. Aber wenn Sie einen Fehlerschätzer haben, der versucht, den Fehler global gleich zu machen, überschätzen Sie keinen Fehler, unterschätzen Sie keinen Fehler. Das ist eine Motivation dieses Ansatzes. Aber können wir gleich noch darüber diskutieren. Schade, jetzt mache ich das einmal nochmal, wenn ich das darf. Sie sehen, das ist eine Kontamination. Die Kontamination löst sich im Grundwasser. Wir rechnen also nur die Grundwasserfahrnähe der Kontamination und den Rest rechnen wir relativ einfach. Das heißt, wir bewegen uns mit dem System mit. Okay. So, gucken wir uns das mal an. Das ist ein Beispiel. Da sehen Sie das sofort. Hier injizieren wir Wasser. Wir verdrängen dort, in dem Fall Öl, ist ein Testfeld. Sie sehen also, das ist immer das Feld, was wir verdrängen und das Netz, und die Komplexität passt sich dann diesem Feld an. Jetzt denken Sie, warum macht er das? Zeige ich Ihnen. Beispiel, Testfeld. Frau Uhl hat das eben gesagt, wir sind international unterwegs. Alle Projekte, die wir haben, sind international vernetzt mit internationalen Partnern. Das ist zum Beispiel ein Testfeld in Norwegen. Und zwar geht es darum, hier will man CO2 speichern. Okay? Und will man jetzt Wasserstoff speichern. Das ist der sogenannte Johansson-Formation. Sie sehen die geologische Formation. Das heißt mit anderen Worten, in diesem Bereich können wir speichern und hier injizieren wir. Ich habe gleich eine ganz wichtige Frage, die Sie beantworten müssen. Das ist mit dem Visualisierungszentrum gemacht, mit dem Tom Ertel zusammen. Und Sie sehen, hier injizieren wir. Das Gas migriert zum Caprock, zu dem Deckel oben und migriert dann längs des Caprocks, also des undurchlässigen Schicht. Jetzt nächste Frage an Sie. Ich gebe auch gern einen Ausgleich, wenn ich eine gute Antwort kriege. Wir haben 100% dieses Aquifers zur Verfügung. 100% Volumen, okay? 100% Porenraum zur Verfügung. Wie viel des Großporenraums können wir denn nutzen für die Speicherung des Gases? Das heißt, wie viel ist hinterher noch übrig, was wir gar nicht genutzt haben können durch den physikalisch interaktiven Prozess? Was meinen Sie? 50%? Konnten wir 50% nutzen? Konnten wir 80% nutzen? 20% nutzen? Denken Sie dran, ich lade Sie gleich ein. Günstiger kommen Sie da nicht dran. Ihr seid nicht dran, ihr wisst das. Bitte? Ein Drittel. Das ist nicht schlecht, Sie kriegen keinen ausgegeben. Entschuldigung, ein Drittel, 33,33%. Haben wir noch jemanden, der mutiger ist? Nach unten oder nach oben? Bitte, Sie sind dran. Letzte Chance. Was meinen Sie? 10%, nicht schlecht, das sind etwa 3%. Okay? Das sehen Sie aber sofort, wenn ich Ihnen den Film nochmal zeige. Das ist doch klar. Sie injizieren hier unten im Boden. Dann müssen Sie sich vorstellen, das ist schon super kritisch. Das hat etwa die Dichte ein bisschen weniger als Wasser. Das migriert nach oben. Dann breitet sich entlang der undurchlässigen Schicht aus. Das heißt mit anderen Worten, das ist nur eine dünne Schicht, wo das Gas dementsprechend gespeichert wird, Wasserstoff, Methan etc. Das heißt, die effiziente Nutzbarkeit des Bodens ist relativ gering. Das heißt, wir brauchen große Systeme, um die Energie, die wir speichern wollen, auch nutzungsfähig zu speichern und das Grundwasser nicht zu gefährden. Ich hoffe, dass das einigermaßen an diesem Beispiel klar geworden ist. So, und jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel. Das ist ein Testcase aus aus den USA, Entschuldigung. Das ist Tensleep Formation. Das ist eine wirkliche Formation, die wurde genutzt werden folgendermaßen. Hier sollte CO2, also Gas, gespeichert werden. Dann sollte hier thermische Energie, sprich heißes Wasser, entnommen werden. Das hat etwa 88 Grad hier. Und dann sollte das Wasser, was hier gefördert wird, weil das ja salzhaltig ist, wieder in das System zurückgeführt werden. Können alle folgen? Spannend ist es, Sie sehen das hier, das ist dieser Bereich hier, dieser Winkel. Das ist wieder so ein Window, was wir eben diskutiert haben. Das heißt, hier ist der Deckel drauf und über dem Deckel ist das Grundwassersystem. Jetzt ist die Frage, migriert das Gas nach dahin? Erste Frage. Und kann dann ins Grundwassersystem gehen? Erste Frage. Zweite Frage, ist der Druck so groß, dass das Salzwasser, was hier drin wird und durch die Speicherung des Gases verdrängt wird, in das Süßwasser migrieren, in den Grundwasserleiter migrieren kann? Und was ganz wichtig ist, ist die Effizienz gefährdet. Das heißt, wenn Sie jetzt Methan oder Wasserstoff speichern und Sie haben Geothermie, dann reduzieren Sie die Effizienz der Geothermie durch die Interaktion mit der Lösung von Wasserstoff in dem heißen Wasser oder Methan. Alle können mir folgen? Okay, gucken wir uns das mal an. Das ist was für die Fachleute, das ist wieder Multiphysics. Wir rechnen also unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Phasen, nichtlinear, linear, non-isothermal, also nicht thermisches Gleichgewicht. Und hier sehen Sie den Bereich. Okay, ich zeichne jetzt einen Film. Ich hoffe, Sie können, das funktioniert. Zumindest hat es heute Morgen funktioniert. Das funktioniert auch. Hier sehen Sie, wird das Gas gespeichert. Okay, Sie sehen hier, was ich eben gesagt habe. Sie haben hier 3-4% nur an Speichermöglichkeit. Sie injizieren das in tiefe Formationen. Es migriert langsam und migriert entlang der undurchlässigen Schicht. haben Sie gesehen. Dann wird hier Warmwasser entnommen. Was passiert hier? Das Gas interagiert mit der Geothermie. Sie kriegen stark eine Reduktion. Und was passiert? Ich zeige Ihnen den Film nochmal. Ist das der letzte? Dann bin ich gleich fertig. Hier kriegen Sie den Backflow. Das heißt, hier wird das salzhaltige Wasser wieder injiziert. Und das interagiert jetzt mit dem CO2. Sie kriegen eine starke Durchmischung. Diese starke Durchmischung bedeutet dann wieder, dass Sie wieder eine Reduktion der Effizienz der Geothermie bekommen. Erstes Statement. Zweites Statement ist, ich hoffe, Sie haben sich die Stelle gemerkt. Das ist diese hier. Das ist das Loch im Caprock. Und Sie sehen, dass hier natürlich weniger Gas vorhanden ist. Warum ist hier weniger Gas vorhanden? Weniger Menge vorhanden? Ganz einfach. Das ist jetzt migriert. Eine Etage höher in den Grundwasserleiter. Und was ganz wichtig ist, das haben Sie gemessen, es ist auch ein Salzaufstieg zu verzeichnen. Das heißt, die kriegen eine Salzwolke in das System. Das heißt, in dem Fall kann schwereres Wasser, denn je mehr Salz im Wasser gelöst ist, desto schwerer ist es ja, in ein Süßwassersystem, was leichter ist, migrieren durch die Druckdifferenz von unten nach oben. Können alle folgen? Ich hoffe. Okay, ich komme zum Ende. Ist eine spannende Sache. Und sehen Sie es positiv. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen es nur ernst nehmen, sauber untersuchen und uns der Fragestellung stellen. Wir dürfen nicht so sagen, das kriegen wir schon irgendwo hin. Ich glaube, das ist zu billig. Wir müssen ein richtiges Verständnis für die kalten Prozesse haben. Wir müssen uns überlegen, was haben wir für Daten zur Verfügung, wie wir Unsicherheiten bestimmen können. Da gibt es ganze Bereiche zu. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Zeit- und Rechenressourcen wollen wir einsetzen, um solche Probleme zu lösen. Und ich habe mir lange gedacht, schreibe ich jetzt eine lange Zusammenfassung oder nehme ich einfach mal einen Satz von Einstein, den kennen Sie alle. Wir müssen also Modelle entwickeln, die so einfach sind wie möglich, aber nicht einfacher. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für die Zukunft. Und ich glaube, wir haben eine Riesenchance, wenn wir uns dieser Frage stellen. Und ich hoffe, dass wir sowohl die Grundwasserproblematik, also die Versorgung von frischem Wasser ernst nehmen, was ein Riesenproblem ist, nicht bei uns, sondern weltweit, wissen Sie. Und die Frage ernst nehmen, wie können wir Energie speichern? Was mich zurzeit extrem stört, ist, wir sagen, wir machen alternative Energien, und das tun wir ja. Die Konzepte, wie wir dann dieses umsetzen, sind unbedingt zurzeit in der Bevölkerung, werden sie diskutiert. Sie wissen, eine Frage ist, wir wollen alle smart werden. Wir sind es ja schon. Sie wissen, was das heißt? Wir wollen Smart Grids haben. Die brauchen wir auch. Smart Grid heißt, Sie brauchen intelligente Systeme, die zulassen, dass alles, was Sie haben, als Speicherkapazität zur Verfügung gestellt wird. Heißt, meine Frau hat zum Beispiel ein E-Bike. Das schließen wir natürlich nur an, wenn die Sonne scheint. Klar, weil wir dann Strom produzieren. Oder wenn Sie ein E-Auto haben, würden Sie das nur noch aufladen. Entweder wenn Sie eine Speicherkapazität haben in Ihrem Keller oder wenn die Sonne scheint. Oder Sie können natürlich, wenn jetzt zu viel produziert wird, über den Stromversorger wieder speichern. Das werden etwa 7% sein, der gesamten Speicherkapazität zur Verfügung stehen. Lassen sich die Zahlen mal auf der Zunge zergehen. Wenn wir alle ein E-Auto haben. Da sind wir noch weit von entfernt. Dann gibt es, wir können im Netz jede Menge speichern. Das sind 30-40%. Gasnetz. Im Gasnetz, im elektrischen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese zu speichern. Und dann müssen wir noch andere Speichereigenschaften nutzen. Und eine Herausforderung, habe ich Ihnen hoffentlich gezeigt, ist der Untergrund. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen zeigen in der Kürze der Zeit, dass das was mit dem Wasser zu tun hat und dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, und dass wir uns freuen, wenn Sie alle mitmachen, um Lösungsansätze zu finden. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist unser Team. Das sind die Doktoranden, die Postdocs. Und so ein Team funktioniert nur, wenn Sie auch eine tolle Unterstützung haben. Die haben wir durch die Steffi und die Prue und viele andere auch. Und wir sind eingebettet, das darf ich Ihnen sagen, in eine tolle Umgebung. Heißt an einer netten, hochaktiven Universität. Und Sie sehen das, das ist das Exzellenzcluster, das ist hier unser neuer Sonderforschungsbereich. Und ich hoffe, es ist Ihnen klar geworden, diese Lösungen sind nicht in Stuttgart zu finden. Diese Lösungen sind auch nicht in Deutschland zu finden, auch nicht in Europa. Ich glaube, wir müssen weltweit Verständnis füreinander gewinnen, weil nur dann können wir diese Probleme gemeinsam lösen. In diesem Sinne, ich freue mich auf Ihre Fragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Helmich.
Das blubbert immer noch nicht.
Es blubbert immer noch nicht.
Nein, es steht. Ah, jetzt gerade.
Ich glaube, es hat in unseren Gehirnen geblubbert.
Aber das hoffe ich nicht.
Doch, es hat insofern geblubbert, dass Sie natürlich so einen wunderbar engagierten Vortrag gehalten, der so ein bisschen auch die Komplexität natürlich der Problematik von konkurrierenden Nutzung des Untergrundes deutlich gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Fragen haben, einfach Fragen, Verständnisfragen, weil vielleicht nicht alles klar war. Wir sind ja, glaube ich, die wenigsten sind jetzt hier Fachkollegen oder kommen aus dem Fach, sondern kommen eher aus anderen Gebieten. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach an den Experten Fragen zu stellen. Sie können aber auch gerne noch Statements abgeben. Ich meine, ich hatte so das Gefühl, wir haben über die Jahrhunderte durch den technischen, wissenschaftlich-technischen Fortschritt eine Globalisierung dergestalt in Gang gesetzt, dass wir sozusagen uns angeeignet haben, die Erdoberfläche. Wir haben praktisch unsere ökonomisch-technischen Systeme wie so ein Netz über die ganze Erde gebracht, wenn wir nur an den Transport denken, an den Austausch von Menschen, Gütern und so weiter und so fort. Und jetzt versuchen wir so etwas, oder das zeichnet sich so als Zukunftsbild ab, auch noch die Erde sozusagen von der Innen, aus dem Untergrund. Und da frage ich mich, ist das sowas wie der Zauberlehrling bei Goethe, den man dann nicht mehr los wird? Vielleicht erstmal so zur Einstimmung, bevor Sie können noch Ihre Fragen noch ein bisschen überlegen. Also sind wir in der Situation des Zauberlehrlings?
Also ich sage erstmal nein. Ich versuche es zu erklären. Erstens, ich glaube, durch die Globalisierung haben wir Prozesse, und nicht nur durch die Globalisierung, durch die Nutzung der Umwelt haben wir Prozesse in Gang gestoßen, die global wirken. Ich mache Ihnen ein Beispiel, habe ich gerade letzte Woche in Frankreich auf einer Konferenz gelernt. Wenn Sie eine Trockenzone in Spanien haben, dann hat das was auf die Regensituation bei uns in Baden-Württemberg zu tun. Heißt mit anderen Worten, wir müssen, das kennen Sie alle, lokal handeln, aber global denken. Alles, was mit Umwelt zu tun hat, alles, was mit Ressourcen zu tun hat, ist nicht mehr lokal zu sehen, sondern global zu sehen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Wenn Sie sich die Wachstumssituation der Gesellschaft angucken, da können wir drüber diskutieren, vielleicht nicht heute. Wenn Sie sich mal die Situation der Stadt Stuttgart angucken, wo wollen wir denn hin? Wollen wir weitere Flächen versiegeln? Ich finde, wir versiegeln gerade schon viel zu viel. Wir zerstören unsere Umwelt immer mehr. Die Frage ist, können wir Ressourcen nutzen, die zumindest unsere Ressourcen schonen? Und ich glaube, eine der Möglichkeiten ist, bestimmte Infrastrukturen, die wir brauchen, in den Untergrund zu verlegen. Das funktioniert ja gerade. Da kann man darüber streiten, ob was sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich möchte jetzt mit Ihnen nicht über Stuttgart 21 diskutieren. Aber es gibt viele Bereiche, die man in den Untergrund verlegen müsste. Das Dritte, dann höre ich auf in meinem Monolog. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, wenn wir wirklich von einer fossilen Gesellschaft in eine renewable, in eine neuere Energiegesellschaft wollen, und ich denke, das müssen wir, sonst wird diese Erde und wir nicht überleben, und alle, die dieser Erde verbunden sind, sollten darüber nachdenken. Das ist jetzt sehr philosophisch, was ich sage. Dann müssen wir Möglichkeiten finden, dieses zu tun. Eine Möglichkeit ist keine Frage, verändern unser Leben. Aber wenn ich mal das Leben in Stuttgart sehe, vor 10 Jahren haben vielleicht 10% ein SUV gehabt, ich hoffe, keiner hat einen von Ihnen, und heute fahren 50% mit diesen Kisten rum. Ich glaube nicht, dass wir unser Leben verändert haben im Sinne der gerechten und fairen Nutzung unserer Umwelt. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Nachhaltig denken wir nicht und arbeiten wir nicht. Und so handeln wir auch nicht. Und deswegen müssen wir einen Kompromiss finden, glaube ich. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist, Energie im Untergrund zu speichern. Deswegen glaube ich, es ist nicht der Zauberlehrling. So, jetzt bin ich zu Ende. Entschuldigung.